über den Europagedanken etwas Hörenswertes zu sagen, ist, nachdem so viel des Bedeutenden in Wort und Schrift gesagt worden ist, nicht leicht. Erlauben Sie mir, von eigener Erfahrung auszugehen. Wenn man alt geworden ist, dann darf man das wohl, falls man sich bemüht, nicht pedantisch zu werden. Meine Eltern waren Italiener und leidenschaftliche Patrioten. Eine wirtschaftliche Unternehmung führte mein Vater nach Deutschland, aber auch da suchte er für sein Land zu wirken, indem er die ihm übertragene konsularische Aufgabe mit einer Anteilnahme erfüllte, die über seine Pflichten weit hinausging. Ich selbst stand, als wir nach Deutschland kamen, im ersten Kindesalter. Zu Hause wurde Italienisch gesprochen, die Sprache der Schule und der geistigen Bildung aber war das Deutsche. Und dieses gewann, wie es nicht anders sein konnte, die Oberhand. Als die Sprache, in der Wissen und Lebenskenntnis zuflossen. Später war es auch die Sprache der Universitäten, die ich besuchte und in der sich eigenes Schaffen zu entfalten begann. Aus der ganzen Situation entstand aber ein schwer empfundener Konflikt. Als zur bloßen Wissensdrang das Problem des Berufes hinzukam. Und zwar durch die Frage, in welchem Lande dieser Beruf ausgeübt werden solle. Denn Beruf ist ja meistens mit Prüfungen, Berechtigungen, kurzum mit gesellschaftlichem Zusammenhang verbunden und bezieht sich daher auf ein bestimmtes Land. Vom Geistigen her gesehen musste ich diesen Beruf in Deutschland ausüben, denn meine Bildung und Lebensvorstellungen waren deutsch. Ja, ich dachte auf Deutsch, denn man denkt ja in einer Sprache. Auf der anderen Seite aber war die Verbindung mit Italien immer lebendig und für meine Eltern war es die Heimat und also das Land, in welchem ihrer Meinung nach ihr Sohn leben und arbeiten sollte. Das ist schon lange her. Mehr als ein halbes Jahrhundert. Und so weiß ich nicht, ob ein junger Mensch heute diese Frage so empfinden würde, wie ich sie empfinden musste. Wahrscheinlich nicht. Denn vieles ist seitdem geschehen. In der großen Welt draußen, durch Kriege, Vertreibungen und Fluchten, aber auch in der Inneren, im Wandel des Denkens und Empfindens. Damals jedenfalls war die Bindung an das eigene Land durch alles das, was patriotische Ehre und Verpflichtung hieß, sehr stark. Und so bedeutete es für mich die Möglichkeit einer anständigen Lösung dieses Konfliktes, als mir die europäische Idee aufging. Nun konnte ich die italienische Staatszugehörigkeit aufgeben und die deutsche erwerben, konnte mich der deutschen Geistesgemeinschaft anschließen, ohne eine Treue zu brechen. Denn der Schritt geschah innerhalb eines Zusammenhanges, der beide Bereiche umfasste. Und der hieß Europa. Ich habe den Schritt nach Deutschland im Bewusstsein getan, Europäer zu sein. Und das ist nicht eine Interpretation ex post, sondern war mir wirklich bewusst. In den Jahren 1956 bis 60 ist eine interessante Arbeit erschienen. Der Verrat im 20. Jahrhundert von Margaret Boveri. Über die historischen Fundierungen habe ich kein Urteil. Jedenfalls ist es ein sehr gescheites Buch und spricht von einer größeren Tiefe her, als bloßes Wissen sie erschließen kann. Denn wenn in ihm vom Verrat gesprochen wird, so darf das die Tatsache nicht verbergen, dass es im Grunde von der Möglichkeit der Treue handelt. Ich weiß, dem Wort haftet allerlei Sentimentalität an. Weiß auch, dass es viel missbraucht worden ist. Oft gerade von solchen, die selbst keine Treue übten. jedoch Leute nötig hatten, auf die sie sich verlassen konnten. Es muss aber Treue geben. Die Ehre des Menschen hängt daran, dass etwas sei, für das er bereit ist, sich wirklich einzusetzen. Das, worin seine Wurzeln liegen, Heimat und Lebensgemeinschaft. Auf der anderen Seite erleben wir aber die historische Stunde, in welcher die Grenzen jener Bereiche, in denen noch vor 40 oder 50 Jahren die Treue wurzelte, nämlich die Nation, sich lockern. Der Raum, in dem der Mensch existiert, wird größer. Schon der junge Mensch lernt heute in Erdteilen, ja global zu denken. Schon er fühlt, dass etwas, was hier in seiner Stadt geschieht, in alle Städte hineinwirkt. Dass das, was sein Land betrifft, alle Länder angeht. Er weiß, es gibt keine weißen Stellen auf der Erdkarte mehr. Wo er diesen Erdbezug erfährt, ist eine Frage der Lebenssituation. In Wissenschaft oder Technik, Kunst oder Politik oder Wirtschaft, irgendwo empfindet er den Ruf der Erdweite. Und wenn er wach ist, auch eine Verantwortung für sie, wenn er diese auch in den meisten Fällen nicht zu formulieren wüsste. Der Philosoph Georg Simmel, den ich in Berlin noch hören konnte, hat in seiner Soziologie den Satz aufgestellt: Wenn in einem bestimmten Bereich eine Anzahl in sich geschlossener, kleinerer soziologischer Gebilde sich befänden, dann stünden sie einander zunächst in Misstrauen, ja Feindschaft gegenüber. Die Energie dieser Selbstabschließung lockere sich in dem Maße, als ein größerer Zusammenhang deutlich wird, der von außen her einen Druck auf sie ausübe. Und das geschieht heute hinsichtlich der Nationen. Sie erscheinen als Teile der Kontinente, von denen die maßgebenden geschichtlichen Initiativen auszugehen beginnen. Und bereits wird ein noch größerer Zusammenhang deutlich, nämlich der Erdraum als Ganzes. Deswegen, weil jener Bereich sich zur Geltung bringt, der die Erde umgibt, nämlich der Weltraum. Und nicht nur in einem abstrakten, theoretischen Sinne, sondern als etwas, das uns real angeht. Das, um ein Beispiel zu nehmen, das Nachrichtenwesen sich Stützpunkte im Weltraum schafft, um auf der Erde besser arbeiten zu können. Es ist wie ein symbolischer Vorgang. Im gleichen Augenblick entsteht aber für den Einzelnen die Frage, kann ich unmittelbar im Raum des Kontinents existieren? Ist die Übernationalität so geartet, dass ich in ihr auch Heimat und Ehre haben kann? Wo ist der Raum der Treue als Gegenpol für die Weite des Ausgreifens und der großen Verantwortung? Hier gewinnt die Nation eine neue Bedeutung. Es gibt eine Weise, kontinental, gar global zu fühlen, die interessant sein mag, aber die Menschen heimatlos macht und einen bestimmten Appell des Ehrgefühls nicht erfüllt. Daraus entsteht der Kosmopolit, als jener Mensch, der nirgendwo mit seinem Leben einsteht, weil er anderswo ebenso gut existieren kann. Dieser Ort der lebendigen Einwurzelung ist die Nation, nicht in ihrer früheren, abgeschlossenen Form, sondern so, dass sie mit den anderen Nationen zusammen im Kontinent eingeordnet ist. Mit Geschichte gesättigte Form charakteristischen Lebens, die aber ein Organ im umfassenderen Zusammenhängen bildet. Von ihr her haben wir den holländischen, belgischen, französischen, deutschen Europäer. Wir sind gewohnt, meine Damen und Herren, Europa als Erdteil anzusehen. Und es ist also in einer Reihe mit so mächtigen Gebilden wie Amerika, Asien, Afrika zu stellen. Ist das berechtigt? Diese kleine Halbinsel am Koloss Asien. Als Antwort auf die Frage könnte zunächst auf die Größe ihrer Bevölkerung hingewiesen werden, sobald das Ganze in Betracht gezogen wird, auf ihre vereinigte wissenschaftliche, industrielle, künstlerische Leistung. Das sind sicher gewichtige Momente, aber die anderen Kontinente haben Reserven an noch ungenütztem Raum, den wir nicht mehr haben, und unerschlossenen Naturschätzen, ein Potenzial künftiger Volksvermehrung und einen Willen zu wissenschaftlich-technischem Fortschritt, welche die Bedeutung der europäischen Zahlen mit jedem Jahr weiter vermindern müssen. Gibt es aber eine Leistung, die Europa in besonderer Weise zugewiesen ist und von anderen Erdteilen wohl auch, aber wohl nicht gerade so gut vollbracht werden könnte? Ich möchte die Antwort von einem Problem her suchen, das mich seit langem beunruhigt, sicher auch Ihnen vertraut ist. Sehen Sie, die Frage, ob die wissenschaftliche Forschung voranarbeiten werde, ist kein Problem. In ihr wirkt ein so starker innerer Antrieb, dass sie wie von selbst vorangeht. Von der Technik her kann man das Gleiche sagen. Sie entwickelt sich mit Konsequenz aus sich selbst. Manchmal haben wir das Gefühl, mit einer zu starken Konsequenz. Aus Wissenschaft und Technik entsteht eine Macht des Menschen über die Natur und, sofern es lebendige Natur ist, über das Menschenwesen selbst, die in immer rascherem Zeitmaß sich steigert. Das bedeutet ein Fortschreiten zu stets größerer Unabhängigkeit und weiterem Weltbezug. Das Problem aber, das jeden, dem es aufgegangen ist, aufs Ernsteste beschäftigen muss, lautet: Ist diese Formel nicht primitiv? Setzt sie nicht in einer zu einfachen Weise die quantitative Steigerung der Macht mit dem existenziellen Wachstum des Menschen gleich? In welchem Verhältnis steht der Anstieg der Macht zur Menschlichkeit des Menschen? Wir tun gut, uns an ein Grundgesetz der Kulturphilosophie zu erinnern, dass es keine Wirkung gibt, die nur in einer Richtung ginge, sondern jede Wirkung ist zweiseitig. Macht ist Möglichkeit zu wirken. Jede Wirkung aber, die ich ausübe, ruft eine Gegenwirkung herauf, die sich auf mich richtet. Allein schon die Tatsache, Macht zu haben, die Möglichkeit, sie auszuüben, übt Einfluss auf mich aus. Den Anreiz, sie in die Tat umzusetzen, welcher Anreiz sich unter Umständen zum Zwang, ja zur Dämonie steigern kann. Die Gestalt des vom Dämonismus der Macht besessenen Menschen ist uns vertraut genug. Die Verantwortung, die sie mir dafür auferlegt, ob und wie ich sie gebrauche und so fort. Jetzt die Frage: Kann die Macht sich zu beliebiger Höhe und in beliebiger Schnelligkeit steigern und der Mensch wirklich Mensch bleiben? Bei dieser Frage denkt man zunächst an das, was wir Kulturschäden nennen, an die Beeinträchtigung, die Körper und Geist unter den Fehlgängen und dem Übermaß der kulturellen Entwicklung erleiden. Erscheinungen, die zu besorgten Überlegungen veranlasst haben, seit es höher entwickelte Kulturen gibt. Wichtiger und auch viel bedacht ist die Tatsache, dass die beständig steigende wissenschaftliche und technische Entwicklung den Menschen immer mehr von der Natur ablöst. Was ist denn Natur? Man kann es so definieren: Natur ist das, was von selbst da ist, das aus immanenten Antrieben heraus vor sich geht, sich immerfort aus eigener Fruchtbarkeit erneuert. Kultur hingegen, das, was der Mensch macht, was er hervorbringt und, damit es bleibe, im Sein halten muss. Je weiter die Macht des Menschen steigt, desto mehr wandert er also aus der Natur in die Kultur aus. Das heißt aber, in ein Dasein, das nicht von selbst gewachsen und durch innere Ordnung gewährleistet, sondern das gemacht ist und daher den Charakter der Beliebigkeit und damit des Risikos hat. Der Mythos des Atlas kommt einem in Sinn, der verurteilt war, das Himmelsgewölbe zu tragen. Er konnte nicht frei unter ihm schreiten, sondern es war ihm als Last aufgebürdet. Wenn er nachließ, fiel es zusammen. So wächst der Umfang dessen, was uns aufgebürdet ist und was existiert durch unsere beständige Anstrengung. Wo liegt die Grenze, jenseits derer die Last den Träger erdrückt? Dann aber, das Mächtigsein selbst, der Machtgebrauch als solcher, muss seelisch geleistet, personal verantwortet werden. Kann der Mensch beliebig viel Macht leisten und verantworten? Ist es richtig, ihn unter dem Bilde eines Wesens zu sehen, das allmählich Gott einholen soll? Dass die Leistung, welche frommer Glaube früher Gott zugeschrieben habe, fortschreitend selbst übernehmen werde? Sein, meine Damen und Herren, ist ein Verbum. Existieren ist ein Akt. Man ist nicht ein Klumpen Vorhandenheit, sondern man leistet seine Wirklichkeit. Als Mensch da zu sein, ist eine Leistung, die jeder in dem Maße erfährt, als er im Leben voranschreitet. Diese Leistung schließt das Moment des Machthabens, der Machtübung, der Machtverantwortung in sich. Kann der Existenzakt des Menschen beliebig viel Macht tragen? Oder gibt es für ihn das Moment der existenziellen Überanstrengung? Bei der Betrachtung der neuzeitlichen Geistesgeschichte drängt sich mir immer wieder ein merkwürdiger Gedanke auf. Eine solche existenzielle Überanstrengung habe bereits einmal stattgefunden. Und zwar unter dem Druck des neuzeitlichen Autonomiegedankens. Dieser erwacht in der Renaissance. Die Selbstentdeckung des Menschen, das Erlebnis des menschlich Originalen, das Bewusstsein der Freiheit und Schaffenskraft, alle jene Momente, welche die erwachende Neuzeit mit einer so gewaltigen Lebensfülle durchströmen, steigern sich zum Gefühl, der freie Mensch sei Maß seiner selbst und seines Werkes. Ist es da nicht seltsam, dass auf der Höhe dieses Bewusstseins im Totalitarismus der Wille zur Freiheit umschlägt in eine Preisgabe seiner selbst, an eine angebliche Notwendigkeit der Geschichtsbewegung und an den Staat als dessen Ausdruck und Mandatar? Haben wir uns nicht alle darüber gewundert, wie das geschehen konnte? Nachdem kurz vorher das freie Individuum der Inbegriff menschlichen Daseins war. So radikal geschah das, dass die Betonung der Individualität und ihrer Rechte als Gefährdung des allein wichtigen Gemeinschaftswerkes als Sabotage erscheint. Es ist interessant, diesen Begriff durchzudenken. Was heißt Sabotage? Der Mensch sein zu wollen, der man ist, das ist Verbrechen. Ist das nicht ein Bild des überanstrengten Menschen, der sich selbst aufgibt? Etwas Analoges könnte, so denkt man, sich neu und im größten Maßstab wiederholen. So, dass die Steigerung der Macht zu schnell vor sich ginge, das lebendige Sein des Menschen ihr noch nicht nachgewachsen wäre. Etwa in der Weise, wie ein zu junger Mensch noch nicht jenes Maß von Macht und Verantwortung tragen kann, dem sein Vater gewachsen ist und Schaden leidet, wenn es zu früh von ihm verlangt wird. Meine Damen und Herren, die Bekenner des unbedingten Fortschrittsglaubens sind primitive Leute. Die nehmen den Menschen nicht ernst. Das alles bedeutet, dass der Mensch die Möglichkeit der Tragik in sich trägt. Der Mythos weiß das. Und ist der Gang der Geschichte nicht so geachtet, dass dieser tragische Charakter dem, der sehen will, überall deutlich wird. Sehen Sie, wenn wir von der Macht sprechen, die der heutige Mensch schon in so ungeheurem, dazu aber immerfort steigendem Maße besitzt, dann denken wir unwillkürlich an die Natur. Wir wollen aber nicht vergessen, dass sie auch Macht des Menschen über den anderen Menschen ist und damit über sich selbst. Wie groß Macht ist, kommt am stärksten zu Bewusstsein, wo sie zerstört. Das Negative ist greller als das Positive. Wir Heutige haben das Ereignis erlebt, in welchem diese Möglichkeit der Zerstörung ganz deutlich wurde, als die Atombombe in Hiroshima fiel. Es geht ja in der Geschichte immer so, dass neue Realitäten zuerst gleichsam amorph da sind. Nur gefühlt, anonym gleichsam. Man weiß, sie sind da, aber man kann sie noch nicht benennen. Denn das Benennen ist es ja, was ein Ding in den Menschenbereich hineinführt. Und dann geschieht etwas, wodurch das vorher Unbestimmte Kontur bekommt, aussprechbar wird. Und das ist durch die Atombombe geschehen. Der Mensch, der uns angeht, ist nun jener, der über diese Bombe verfügt und mit ihr in einem Maße sich selbst zerstören kann, wie es früher nicht für möglich gehalten wurde. Gewiss, mit den Kräften, die in ihr wirksam sind, kann er Ungeheures leisten. Wir könnten ja gar nicht mehr existieren ohne sie. Ich brauche Ihnen das nicht zu sagen. Auch das ist uns in diesen Jahren ja klar geworden. Er hat die Hand an den Energien der Welt. Er kann sich den Weg in den Weltraum öffnen. Das Entscheidende aber, das ihn zum grellsten Bewusstsein seiner Macht bringt, ist die neue Möglichkeit zu zerstören. Und über der Bombe wollen wir eine andere Möglichkeit der Machtübung nicht vergessen, die ebenfalls in diesen Jahren gewonnen wurde, nämlich durch die Psychologie in das Menschenatom, in die Persönlichkeit einzudringen. Nicht bloß die physikalischen Atome sind gesprengt worden, auch das Menschliche, das Individuum, wie man früher sagte. Und Individuum und Atom sagt ja dasselbe. Man spricht nicht viel davon, vielleicht aus einer geheimen Angst, der Scham. Aber es ist doch so, dass durch die Mittel, welche Psychologie und Psychosomatik an die Hand geben, nicht nur bisher unangreifbare Störungen überwunden, sondern auch das Innerste des Menschen aufgebrochen werden kann. Man hat dafür ein Wort gefunden, das harmlos klingt, als ob man etwas nicht so stark zum Sprechen oder zum Schreien kommen lassen wollte, nämlich die Gehirnwäsche. Das ist mehr als bloß ein interessanter Vorgang. Es ist möglich, in einem Menschen gegen seinen eigenen Willen die Weise zu ändern, wie er sich und die Welt erlebt. Macht ist ein Phänomen, das den antiken Menschen erschüttert hat. Wer Macht hat, kann herrschen. Wodurch ist aber gewährleistet, dass die Herrschaft zum Guten wirke? Im Beherrschten und im Beherrschenden selbst. Sehen Sie die Energien der Natur, deren Ungeheuerlichkeit uns ja in der gegenwärtigen Geschichtsstunde so stark zu Bewusstsein kommt, stehen in einer Ordnung, die ihre Wirkung bindet und gewährleistet. Den Gesetzen eben dieser Natur. Im Menschen geschieht das, was uns gar nicht in seinem Risiko zu Bewusstsein kommt, dass dieselben Energien in den Raum der Freiheit treten. Das heißt, sie können richtig und falsch gebraucht werden. In ihrem Gebrauch vollzieht sich Geschichte, das heißt aber Schicksal, Aufstieg und Untergang. Wo liegt die Ordnung, in welcher der Machtgebrauch seinen Sinn erfüllt? Ich glaube nicht so scharf zu urteilen, wenn ich denke, dass das Problem in seinem ganzen Ernst noch nicht wirklich gesehen, geschweige denn in Angriff genommen ist. Wer aber ist berechtigt, es zu stellen und einer Lösung näher zu bringen? Und damit kehren wir zu unserer Frage zurück. Es scheint nicht, dass es als Kontinent Amerika sei, dem diese Aufgabe zugewiesen ist. Dafür ist die Geschichte des gewaltigen Landes viel zu kurz. Sie hat ja zusammen mit dem Erwachen der modernen Wissenschaft und Technik begonnen. Auch ist seine Gesinnung, wenn so generelle Urteile erlaubt sind, weithin zu unbedingt mit dem Glauben an einen sicheren Fortschritt verbunden. Wer davon so fest überzeugt ist, stellt die Frage gar nicht. Von einzelnen Persönlichkeiten oder Kreisen wird die Frage wohl gefühlt. Sie werden aber eher als abseitig angesehen. Asien wird, glaube ich, das auch nicht sein. Zwar ist seine Geschichte uralt. Es scheint sich aber mit einer seltsamen und besorgniserregenden Schnelligkeit von seiner Vergangenheit zu trennen und sich in die neuen Möglichkeiten zu stürzen. In diesem Zusammenhang von Afrika zu reden, ist verfrüht. Einstweilen scheint sein Zusammentreffen mit Wissenschaft und Technik im Sinne einer echten Kultur mehr Verwirrung anzurichten als Förderung. Ich glaube, hier liegt eine Aufgabe, die in besonderer Weise Europa zugewiesen ist. Vergegenwärtigen wir uns die Tatsache, dass seine durch über 3000 Jahre gehende Geschichte kontinuierlich vom ersten Zustand bis zur neuesten Entwicklung von Wissenschaft und Technik führt. Es hat sich nicht mit einem Sprung in sie hineingeworfen, sondern hat sie hervorgebracht. Sie sind ein Stück von seinem Leben. Und so hat es auch Zeit gehabt, sich an sie zu gewöhnen. Mehr aber und wichtiger als das. Europa hat Zeit gehabt, Illusionen zu verlieren. Und wer sie noch hat, ist kein Europäer im Innersten. Das eigentliche Europa kennt den absoluten Optimismus, den Glauben an den allgemeinen und notwendigen Fortschritt im Tiefsten nicht. Es ist kein europäischer Glaube. Die Werte der Vergangenheit sind in ihm noch so lebendig, dass es zu empfinden vermag, wie viel auf dem Spiel steht. Es hat schon so viel Unwiederbringliches verloren, ist in langen zerstörenden Kriegen so schuldig geworden, dass es fähig ist, nicht nur die schöpferischen Möglichkeiten, sondern auch das Risiko ja die Tragik der menschlichen Existenz zu empfinden. Es kennt die Durchbrüche der Erkenntnis und der Eroberung, glaubt aber im Tiefsten nicht an Garantien für den Gang der Geschichte. Der Europäer weiß, nichts garantiert ihm, wie die Geschichte gehen wird. Am allerwenigsten irgendeine theoretische Dialektik. Und er glaubt auch nicht an Utopien von einem allgemeinen Weltglück. Dafür weiß Europa zu viel. Und das ist seine Ehre. Die am wenigsten sensationelle, aber am tiefsten ins Wesentliche führende Aufgabe, die Europa zugewiesen wird, ist die Kritik an der Macht. Nicht negative Kritik, weder ängstliche noch reaktionäre. Aber ihm ist, so glaube ich, die Sorge um den Menschen anvertraut. Denn es gibt so bedrohlich viele Menschen, die diese Sorge nicht empfinden. Europa ist alt. Früher schien es, als sei im Bilde Asiens der Charakter des Alten am stärksten ausgeprägt, damals, als man noch von seiner Zeitlosigkeit sprach. Heute scheint es sein Alter zu verleugnen und in die gefährliche Rolle zu kommen des alten Menschen, der mit einem Schlag jung sein will. Europa hat die Neuzeit selbst geschaffen, hat aber den Zusammenhang mit der Vergangenheit festgehalten, wenigstens in seinen besten Vertretern. So sind in sein Antlitz neben den Zügen der Schöpferschaft die einer jahrtausendalten Erfahrung eingezeichnet. Die ihm vorbehaltene Aufgabe scheint, so denke ich, nicht darin zu liegen, dass es die Macht steigere, obwohl es natürlich auch das tun wird, sondern dass es diese Macht bändigt. Europa hat die Idee der Freiheit des Menschen wie seines Werkes hervorgebracht. Ihm wird es vor allem obliegen, in Sorge um die Menschlichkeit des Menschen zur Freiheit auch gegenüber seinem eigenen Werke durchzudringen. Sonst wird daraus eine Obsession. Ja, es wird, denke ich, fähig sein, auch die Frage zu stellen, ob es dem Menschen überhaupt erlaubt sei, über den anderen Menschen Macht zu haben. Den anderen Menschen, der weder ein lebloses Ding noch ein Eheswesen, sondern ein Ich-Person ist. Eine späte Frage ist das. Die Fragen haben ihre Zeit. Nicht jede Frage kann immer auftauchen. Für diese ist es Zeit. Sie kommt dann, wenn viel Geschichte durchlebt ist. In Europa hat der Mensch unabsehliche Schuld am Menschen auf sich geladen. Unabmessbares Unheil angerichtet. Auch muss er sehen, wie anderswo aufgrund der von ihm geschaffenen Möglichkeiten der Macht dem Menschen unausdenkliche Gewalt angetan wird. So hat Europa die Voraussetzung dafür, jede Frage zu stellen. Und nicht als bloß theoretisches Problem, sondern als Sache der wirklichen Lebenserfahrung. Vielleicht ist es möglich, eine Andeutung zu machen, nach welcher Richtung etwa die Antwort gehen könnte oder eine Antwort. Es gibt zwei Weisen, wie dem Menschen gegenüber Macht geübt werden kann. Die eine ist die der Herrschaft. Sie bestimmt die vergangene Geschichte umso stärker, je weiter es zurückgeht. Und ist legitim, solange die jeweilige Herrschaftsform eine metaphysische Wirklichkeit, eine Majestas, zum Ausdruck bringt. Wo das gelingt, hat sie den Charakter der Größe, der symbolhaften Darstellung. dann empfindet der Mensch, der beherrscht wird, es als richtig. Er lebt diese Beherrschung mit jenem Teil seines Wesens mit, der nach der Vergegenwärtigung des Hohen verlangt. Sobald diese Vergegenwärtigung nicht mehr empfunden wird, der Anspruch nicht mehr glaubhaft ist, wird aus der echten Herrschaft die Gewalt, gegen die sich das Freiheitsgefühl auflehnt. Es gibt aber noch eine andere Form, wie Macht geübt wird, nämlich die des Dienstes. Damit ist nicht die Unterordnung des Schwächeren gemeint. Dieser Dienst ist im Gegenteil Sache der Stärke, die sich für das Leben verantwortlich fühlt. Für alles das, was Leben heißt. Mensch, Volk, Kultur, Ordnung des Landes und der Erde. Das alles, noch einmal gesagt, nicht im Zwang der Schwäche, sondern in der Überlegenheit der Kraft, legitimiert ebenfalls durch göttlichen Auftrag, aber in einer Weise, die nicht Majestas ausdrückt, sondern Demut. Sie kennen vielleicht den wunderbaren Aufsatz von Max Scheler in seinem Buch vom Umsturz der Werte über die Rehabilitierung der Tugend, wo er darlegt, dass die echte Demut nur vom Starken geleistet werden könne. Die Demut der Stärke, die will, dass die Dinge der Erde recht werden. In dieser Form der Machtübung ist kein Glanz, keine Erhabenheit, sondern schlichte Sachlichkeit. Hier bekommt der Begriff der Sachlichkeit sein eigentliches Leben, während er sonst zur Entschuldigung für Nachlässigkeit, ja für Roheit leicht wird. Aber vielleicht ist es das, was die überall sich rührende Revolution eigentlich meint. Denn jeder Mensch will gültige Ordnung, hinter der die Macht steht, die sie garantiert. Aber eine Ordnung, die dient. Das zu erkennen und leisten, könnte ebenfalls Aufgabe Europas sein. Das gleiche in Europa, das so viel Gewalt geübt hat. Wird aber eingewendet, das sei eine ethische Utopie. Und so darf ich daran erinnern, wie viele Utopien Vorformen von Realität gewesen sind. Freilich, und damit lassen Sie mich schließen, das Europa, von dessen Aufgabe wir da gesprochen haben, ist noch nicht da. Es war von einem Gesetz die Rede, wonach der um einen soziologischen Bereich herum entstehende Randdruck bewirkt, dass die in diesem Bereich stehenden Teilgebiete sich zusammenschließen. Dabei dürfen wir aber nicht vergessen, dass das Wort Gesetz angesichts geschichtlicher Vorgänge nur in uneigentlicher Weise gebraucht werden kann. Ist kein Ausdruck von Notwendigkeit, sondern eine Form sinnhaften Geschehens. In der Geschichte einen Prozess zu sehen, der mit Notwendigkeit in bestimmten Formen verlaufe, ist eine Illusion, ja, ist geistige Trägheit, ausweichend vor den eigentlichen Problemen. Die Geschichte ist kein Naturvorgang, sondern ein menschliches Geschehen. Und das vollzieht sich nicht von selbst, sondern muss gewollt werden. Europa ist etwas Politisches, Wirtschaftliches, Technisches. Vor allem ist es eine Gesinnung. Und der Bildung dieser Gesinnung stehen starke Hindernisse im Wege. In der primitiven Mentalität, primitive Mentalität ist nicht nur das, was lang zurück ist, sondern sie spielt eine große Rolle, auch in unserer Zeit. Da gilt folgende Formel. Das andere, das Fremde, ist das Verkehrte, ja Bedrohliche, ja Feindliche. Diese kulturpsychologische Formel hat auch eine staatstheoretische Anwendung erfahren. Sie wissen, danach ist der Staat jenes Gebilde, das Feinde haben kann. auch Freunde, vor allem aber Feinde. Und Freunde immer mit der Gefahr, dass sie zu Feinden werden. Die Formeln erinnern uns daran, wie stark die Widerstände gegen solche Vorgänge wie die Bildung einer echten europäischen Gesinnung sind und wie viel noch geschehen muss. Um nur eine Aufgabe zu nennen, an der die Größe des zu Leistenden deutlich wird. Dass Europa werde, setzt voraus, dass jede seiner Nationen ihre Geschichte umdenke. Denn die sind alle gedacht so. Mittelpunkt bin ich, diese Nation, und darum herum ist allerhand anderes. Sie muss darauf durchgedacht werden, dass die Vergangenheit auf das Werden dieser großen kommenden Aufgabe hin verstanden werde. Und welches Maß an Selbstverleugnung und Selbstvertiefung bedeutet das? Dafür, wie wenig selbstverständlich das ist und wie groß die Gefahr ist zu verfehlen, gibt es in der Geschichte ein warnendes Beispiel. Sehen Sie, wir alle tragen als Element unserer Bildung die Vorstellung der antiken griechischen Kultur in uns. Und ich brauche über deren formenden Wert kein Wort zu verlieren. Es darf aber nicht vergessen werden, was die Gräkophilen so gern übersehen, dass die Griechen die höchste Aufgabe, die ihnen gestellt war, nämlich die Schaffung eines, die Lebensfülle seiner Stämme zusammenfassenden Staates, nicht geleistet haben. Das wird meistens zugedeckt. Das wird mit einigen Ausführungen über Philipp von Makedonien und die Römer erledigt. Sind Sie, der schöpferische griechische Grundtrieb, die agonale Gesinnung, das Eifern darum, das Höchste zu leisten, hat es nicht dazu kommen lassen. Wie ja die größten Gefahren im Menschlichen immer daher kommen, wo die größte Kraft ist. Und so haben sie die geschichtliche Stunde versäumt und Fremde, die Römer sind es gewesen, die eine Art Einheit, eine Einheit in der Unfreiheit geschaffen haben. Auch Europa kann seine Stunde versäumen. Und das würde bedeuten, dass eine Einheit, die kommen muss in irgendeiner Weise, weil die Dimensionen des Vielfältigen ja zu klein sind, dass diese Einung nicht als Schritt in freieres Leben, sondern als ein Absinken in gemeinsame Knechtschaft bedeuten würde.